Ja, dann begrüße ich Sie ganz herzlich hier heute zur Vorlesung in der klinischen Chemie. Heute ist ein Thema dran, das wird vielleicht in den Lehrbüchern gar nicht so richtig gut repräsentiert. Es geht da nicht um eine spezielle Diagnostik mehr, um ein generelles Thema, wie man überhaupt Laboruntersuchungen durchführen kann und ein ganz spezielles Szenario, nämlich da, wo die Patientenversorgung stattfindet. Die Grundidee sozusagen dafür, die ist ja nicht neu. So würde ich sagen, fing es historisch ja an, dass Untersuchungen, zum Beispiel jetzt hier dargestellt, des Urins durch so eine Urinschau, eventuell auch noch mit Geschmacksproben verbunden, im Kontext der direkten Patientenbehandlung gemacht wurden. Wie Sie wissen, hat ja dann durch die naturwissenschaftliche Beschreibung von Krankheitsmechanismen dann eben eine sehr wesentliche Erweiterung des diagnostischen Spektrums stattgefunden und damit auch eine Technisierung, die im Grunde dazu geführt hat, dass im Grunde die Untersuchung weg vom Patienten, aus der Patientenversorgung ging, hin zu spezialisierten Laboren. Aber man kann feststellen, dass es eigentlich auch wieder sozusagen einen großen Trend gibt, hin zu Laboruntersuchungen, die man direkt im Kontext der Patientenversorgung macht. Und die werden jetzt sozusagen mit dem englischen Begriff Point-of-Care-Testing oder POCT abgekürzt, zusammengefasst. Was sind das also für Kriterien, die, wenn man vom POCT spricht? Erstmal sind es Untersuchungen, die man außerhalb des Labors durchführt. Und zwar Point of Care kann man räumlich in unmittelbarer Nähe zum Patienten oder eben zeitlich interpretieren, in unmittelbarer Nähe auch zur Patientenversorgung. Typisch ist für das Probenmaterial, dass eben keine besonderen Vorbereitungsmaßnahmen zu treffen sind. Typischerweise, wenn Sie Untersuchungen im Blut in einem Labor anfordern, dann wird das erstmal vorbereitet, das Untersuchungsmaterial wird also zentrifugiert zum Beispiel. Das entfällt meistens bei Point-of-Care-Testing, da will man möglichst mit einem Blutstropfen bereits agieren können. Es können aber auch ganz einfache Probenmaterialien sein, die sozusagen natürlich produziert werden, zum Beispiel Speichel. Es könnte auch Schweiß sein, denken Sie mal an Drogentests, die schon ein Polizeibeamter sozusagen in der Wache machen kann. Das sind ja einfach zu gewinnende Probenmaterialien. Meistens werden da auch nicht irgendwie Abmessungen durchgeführt des Untersuchungsmaterials. Man kann einfach sozusagen einen Tropfen aufgeben, ohne exakt jetzt eben eine Mikroliterzahl zu pipettieren. Das sind Messgeräte, die eben eigentlich gedacht sind dafür, einige wenige Messungen durchzuführen und nicht jetzt, sage ich mal, eine ganze Station von A bis Z durchzumessen. Dafür wäre der Arbeitsaufwand dann relativ zu groß. Also Einzelprobenmessung ist das Typische. Alle benötigten Reagenzien muss man auch nicht jetzt kompliziert zusammenfügen, sondern die sind fertig in konfektionierter Form da. Beispielsweise, wir haben ja schon über die Blutgasmessung gesprochen. Da sind eben in den Elektroden alle sozusagen Zutaten vorhanden, die man für so eine Blutgasmessung braucht. Ja, was kann man zur Qualifikation des durchführenden Personals sagen? Es sind eben typischerweise keine MTAs oder Labormediziner, die sowas durchführen, sondern das ist eben das klinische Personal, zum Beispiel Schwester, Pfleger, Pflegekräfte allgemein, können das durchführen, natürlich Sie als ärztliches Personal auch. Sie sollten sich das verständlich sozusagen von der angewendeten Verfahren irgendwie ja, Kenntnis verschaffen und sollten auch geschult sein an solchen Geräten, aber es ist eben nicht so, dass man da eine besondere medizinisch-technische Qualifikation braucht. So, jetzt kommen wir zu dem Hauptnutzen vom Point of Care. Die Ergebnisse sind schnell für Sie verfügbar. Rasche Verfügbarkeit der Ergebnisse ist ein Kriterium für Point of Care. Diese rasche Verfügbarkeit macht nur dann Sinn und deswegen wird man sich auch am Point of Care in der Patientenversorgung nur damit befassen, wenn man sich einen unmittelbaren Nutzen für den Patienten davon verspricht. Das bedeutet, wenn ich schneller einen diagnostischen Wert habe, sollten dann auch zügig, und zwar schneller als bei einer vergleichbaren Laboruntersuchung, therapeutische Konsequenzen gezogen werden können. Hier sehen Sie jetzt mal zusammengefasst den sogenannten In-vitro-Diagnostikmarkt in Deutschland aus dem letzten Jahr. Das sind Aufstellungen von der Diagnostikaindustrie, VDGH, das ist so ein Verband dieser Diagnostikaindustrie, dann sehen Sie einfach mal, wie sich sozusagen das Geld bei Reagenzien verteilt. Da sehen Sie hier, ca. 1,8 Milliarden werden nur für Reagenzien ausgegeben, 300 Millionen für Geräte. Und Sie sehen, wie sich das hier in diesem Tortenmodell verteilt auf verschiedene Anwendungen der Diagnostik. Ja? Ohne jetzt genau auf diese einzelnen Tortenanteile einzugehen, wichtig ist, dass Sie merken oder behalten, von diesen 2, noch was Milliarden gehen allein 800 Millionen in den Bereich der Point-of-Care-Testing-Verfahren. Und davon allein wiederum ca. 500 Millionen Euro allein in die Blutzuckerdiagnostik. Da sehen Sie also, welche Gewichtung das rein wirtschaftlich auch schon mal hat. Auf dieser Folie ist einfach mal jetzt nochmal sozusagen systematisch analysiert, wie eigentlich die Schritte sind, wenn ich eine Laboruntersuchung mache. Und zwar sind das hier sozusagen formal 13 Schritte und die grau unterlegten Felder, das sind Schritte, die bei POCT nicht mehr notwendig sind. Und dadurch wird POCT im Endergebnis viel schneller, als wenn ich sozusagen eine Laboruntersuchung zu dem gleichen Parameter machen würde. Am Anfang steht die Indikationsstellung, was entfällt bei POCT, dass ich dem Labor einen formellen Testauftrag gebe, weil ich weiß ja, ich will jetzt den Blutzucker bestimmen oder ich will den HbA1c-Wert bestimmen beispielsweise, da brauche ich ja mich nicht selbst beauftragen. Ein Labor müssen Sie schon sagen, was Sie aus dem Material für Untersuchungen haben wollen. Dann kommt es natürlich zur Probenentnahme, die unumgänglich ist. Dann entfällt wiederum sehr zeitaufwendig der Transport zu einem Labor. Denn Sie haben ja das POCT-Gerät sozusagen in Ihrer unmittelbaren Praxis oder in der Ambulanz oder wo Sie es jetzt gerade eben auch einsetzen. Transport ist also minimal oder entfällt vollständig. Es gibt auch keinen Formalprozess wie in einem Zentrallabor. Bei der Laborführung werden das Kolleginnen und Kollegen dann sehen, wie sozusagen ein Labor arbeitet. Dann haben wir erstmal eine wesentliche Phase, das ist der Probeneingang. Die Auftragserfassung, also was möchte der Einsender eigentlich vom Labor haben, die Verteilung an die verschiedenen Arbeitsplätze und die Vorbereitung der Proben, weil wir typischerweise mit zentrifugiertem Material, also Serum oder Plasma, arbeiten. Diese Schritte wiederum entfallen bei POCT und die sind zeitaufwendig. So, und dann kommt der eigentliche analytische Prozess, der hier in diesen Schritten 6 und 7 dargestellt ist. Das muss natürlich in beiden Fällen gemacht werden. Ich kann so ein POCT-System nicht einfach ohne Qualitätskontrolle, ohne Gerätecheck betreiben, sonst kriege ich natürlich eine Hausnummernmessung. Gut, ich will jetzt nicht jeden weiteren Schritt sehen, das sind auch für Sie, denke ich, klar nachvollziehbare Schritte. Man muss sich dann natürlich auch um die Entsorgung von Abfall kümmern, der natürlich auch bei POCT, gerade durch diese Eimermaterialien, in durchaus signifikanten Umfang anfällt. Dann entfällt allerdings bei POCT wieder, dass man das fertige Ergebnis jemandem formal zustellen muss. Sie haben ja in der Regel sofort die Kenntnis über eine digitale Displayanzeige, über einen Thermopapierausdruck, was dann ein gewisser Aufwand darstellt, die Geräte, wenn sie standalone sind, also ohne EDV-Anschluss, dann hätten Sie natürlich den papierenden Dokumentationsaufwand über das, was Sie haben, das entfällt, das ist typischerweise bei einem Laborbefund gut geregelt, weil da ja EDV-Schnittstellen sind. Also tunlichst bemüht man sich, wenn man als Kliniker POCT-Untersuchungen durchführt, dass eben diese Geräte nicht irgendwie da rumstehen, sondern auch EDV angekoppelt sind, sodass Stammdaten des Patienten verbunden werden können mit den Messdaten und letztendlich eine Leistungsdokumentation erfolgt. Also durch diese wegfallenden Schritte ist sozusagen der Kernpunkt erklärt, warum POCT deutlich schneller ist als ein vergleichbarer labordiagnostischer Prozess. Hier kommen wir jetzt nochmal auf den Aspekt, was bedeutet denn dieser Zeitgewinn? Da müssen wir jetzt hier den Begriff Turnaround-Time einführen. Deutsch könnte man sagen, das ist die Befund-Fertigstellungszeit, die Befund-Rücklaufzeit, bis sozusagen der Anfordernde auch Kenntnis von dem Ergebnis der Laboruntersuchung hat. Sie sehen dann hier nochmal zwei unterschiedliche Begrifflichkeiten. Einmal der Begriff Labor-Turnaround-Time, das ist sozusagen der Zeitpunkt, Probeneingang im Labor bis Fertigstellung des Laborwertes. Und die therapeutische Turnaround-Time, das ist das eigentlich, was den Patienten ja interessiert, denn der will wissen, wie lange dauert es, bis ich von der Indikationsstellung zu einer Untersuchung, bis tatsächlich dann eine Therapiemaßnahme eingeleitet wird. Nur das kann sozusagen Realität verändern. Wenn die therapeutische Turnaround-Time, also das Konsequenzenziehen aus früh verfügbaren Laborwerten, möglich ist. Was wir jetzt aus der Vorfolie gesehen haben, es wird tatsächlich ein Zeitgewinn bei POCT-Untersuchungen erreicht. Und der könnte sich jetzt ummünzen in medizinischen Nutzen für den Patienten. Medizinischer Nutzen wäre, Patient wird weniger krank, also Morbiditätsreduktion, weil die Krankheit nicht so, gerade akute Erkrankungen, nicht so weit voranschreiten können. Typisches Szenario könnte jetzt ein akuter Notfall sein mit Herzinfarkt zum Beispiel, wo man natürlich annehmen kann, dass eine frühzeitige Diagnostik dann eine frühzeitige Therapie ermöglicht und dem Patienten möglichst das Leben rettet. Organisatorische Vorteile können aus dem Zeitgewinn ebenfalls eine wichtige Rolle spielen. Denken Sie sich jetzt mal weniger akute Krankheitszustände, Patient, der zum Beispiel markomarisiert ist, oder ein Diabetiker, der ist ja nicht der jetzt akut vielleicht mit Komplikationen da, sondern er will einfach nur seine Stoffwechselkontrolle oder seine Gerinnungskontrolle haben. Ein organisatorischer Vorteil ist dann natürlich zum Beispiel in einem Ambulanzbetrieb, wo Gerinnungspatienten dann entsprechend betreut werden oder Diabetesambulanz, dass ich schnell über die wichtigen therapeutischen Zielparameter, wie INR, Wert im Falle zum Beispiel eines Marcomar-Patienten oder über den HbA1c-Wert im Falle eines Diabetikers verfügen kann und mehr Patienten pro Zeiteinheit in meiner Ambulanz versorgen kann. Das ist natürlich nicht dazu erwarten, dass diese Diabetiker dann besser ihre Krankheit überstehen, also nicht primär ein medizinischer Nutzen, aber ein organisatorischer Nutzen. Solche Patienten kommen gerne wieder, die schnell betreut werden. Das ist natürlich dann sozusagen auch noch ein Aspekt. Und ökonomische Vorteile können sozusagen interagieren mit medizinischen Vorteilen. Habe ich eine weniger starke Krankheitsausprägung, werden weniger medizinische Ressourcen in Anspruch genommen. Das kostet dann weniger Geld, beispielsweise. Oder wenn ich mehr Patientenversorgung machen kann, dann ist das eben auch ein ökonomischer Vorteil, der sich aus POCT ergeben kann. Das ist das Konzept, was hinter POCT steht. Ob es realisiert ist, ist eine ganz andere Frage und kann nicht pauschal mit Ja oder Nein beantwortet werden. Ich gehe gleich nochmal auf Untersuchungen ein, die sich dieser Fragestellung auch direkt gewidmet haben. Ja, hier sind mal jetzt sozusagen anschaulich Einsatzgebiete und Geräteformate vom Point-of-Care-Testing dargestellt. Fangen wir hier jetzt zunächst mal mit dem unmittelbar naheliegenden Bereich an, klinische Versorgung. Hier sehen Sie den OP, Blutgasanalytik. Wir haben im Rahmen des Seminars ausführlich sozusagen das thematisiert. Ambulante Patientenversorgung, ich habe gerade schon selbst das Beispiel gebracht, Diabetikerkontrolle. Patienten, die markomarisiert sind, werden auch ambulant versorgt. Entsprechend in der ambulanten Krankenversorgung könnte POCT zum Einsatz kommen. Dann sehen Sie einen weiteren Bereich und das ist die Patienten-Selbstkontrolle. Auch als Home-Testing bezeichnet. Das ist zum Beispiel das typische Szenario der Diabetespatient, der insulinbehandelt ist. Das kann also ein Typ-1-Diabetiker sein oder ein insulinpflichtiger Typ-2-Diabetiker, der mit Oral-Medikation nicht mehr auskommt. Der sollte dann tunlichst seine Blutzuckerwerte immer wieder tagsüber kontrollieren und seine, wenn er entsprechend geschult ist, seine Insulindosierung entsprechend anpassen. Das ist also ein doch recht großer Markt hier für diesen Bereich. Dann gibt es noch diesen Bereich, den man Over-the-Counter-Testing nennt. Das ist tatsächlich jetzt so OTC, so nennt man das, was über den Schalter sozusagen vom Apotheker direkt verkauft wird, wo der Apotheker vielleicht für wirbt, für verschiedene Untersuchungen. Da messen Sie sich doch mal einen Cholesterinwert, dann wissen Sie, wie Ihr Atherosklerose-Risiko ist. Also da kann man natürlich sagen, je nach Situation, wo gar keine medizinische Beratung stattfindet, ist möglicherweise dann die Indikation für so eine Untersuchung sehr relativ gegeben. Hier ist natürlich auch ein wirtschaftliches Interesse vorhanden, Teste sozusagen an den Mann oder an die Frau zu bringen. Und es gibt dann die Spezialbereiche hier jetzt dargestellt, zum Beispiel die Sportmedizin, wo dann letztendlich auch POCT-Verfahren, zum Beispiel die Laktatmessungen in der Leistungsdiagnostik erfolgen. Ja, hier auf diesem Dia ist mal eine nicht vollständige Auswahl, Zusammenstellung von Parametern, die man heutzutage gängig mit POCT-Methoden bestimmen kann. Und Sie sehen, dass es geht auf zwei Folien, damit man es überhaupt noch lesen kann. Und das ist sicherlich jetzt nicht erschöpfend. Sie sehen aber die wichtigen Einsatzgebiete. Wir haben deswegen ja auch hier ausführlich über die Blutgasanalytik in der Intensivmedizin zum Beispiel gesprochen. Die Elektrolytbestimmungen interessieren zum Beispiel nicht ausschließlich, aber auch den Nephrologen. Dann hier im Bereich der Metabolit-Diagnostik kann man also hier den Lipidstatus ermitteln, Nierenwerte, beispielsweise Laktat, Ammoniak. Klinische, chemische Enzymdiagnostik kann man mittels POCT-Verfahren heutzutage auch machen. In der Blutgerinnung kann man hier Verfahren anwenden im POCT-Bereich, zum Beispiel intraoperatives Monitoring der Gerinnung durch eine sogenannte Activated Clotting Time. Bei Patienten, die heparinisiert werden, kann man so einen Vollbluttest durchführen. Es gibt auch die klassischen Tests wie Quick und PTT, die man zum Beispiel per POCT machen kann. In der Hämatologie im Wesentlichen ist es meist eine HB-Bestimmung, aber man kann auch sogar kleine oder sogar maschinelle Differentialblutbilder erstellen. Wer macht sowas? Natürlich derjenige, der davon einen großen Nutzen hat, wie zum Beispiel der Hämato-Onkologe. Oximetrie haben wir hier im Rahmen der Blutgasanalyse besprochen. Kardiale Marker gibt es ja eine ganze Reihe, besonders für die Infarktdiagnostik, also Nekrosemarker wie die Troponine, spielen da eine wichtige Rolle heutzutage. Diabetesdiagnostik ist das Paradebeispiel für POCT überhaupt. Hier in der weiteren Folie sehen Sie dann, wie es auch auf weitere Diagnostikfelder sich erweitert. Die Akutdiagnostik von Entzündung, C-reaktives Protein ist da natürlich ein sehr, sehr wichtiger Parameter. In der Allergiediagnostik kann man allergenspezifische IgE-Bestimmungen mittels Schnelltestverfahren machen. Das ist also im Grunde ein sehr, sehr weites Gebiet. Drogenscreening auch sehr gerne mit POCT-Verfahren, hatte ich kurz eben schon mal erwähnt. Ein typisches Beispiel könnte sein eben die Notaufnahme, wo man sich eben einen schnellen Überblick verschaffen will, ob der bewusstseinsgetrübte Patient Drogen of Abuse, also DOAS, zu sich genommen hat, oder der Polizeibeamte, der so einen Schnelltest auf Drogen bei der Verkehrsüberwachung einsetzen kann. In der Infektionsdiagnostik gibt es auch eine ganze Reihe Schnelltestverfahren, das ist jetzt hier natürlich nur eine Auswahl. Unter Umständen macht ein Malaria-Schnelltest Sinn bei entsprechenden Patienten, die eine entsprechende Reiseanamnese haben, zum Beispiel HIV-Tests kann man als Schnelltest durchführen, besonders in den Situationen, wo ein Labor jetzt, sage ich mal, schlecht erreichbar ist, vielleicht in Ländern, die nicht so ein ausgedehntes Gesundheitswesen haben, macht sozusagen eine HIV-Schnelltestung auch Sinn. Sie sehen dann hier im Bereich der Fertilitätsdiagnostik, nicht nur das Schwangerschaftshormon kann man bestimmen, auch weitere Hormone, Spermien per Schnelltest. In der Urindiagnostik, da betreten wir sozusagen wieder ein sehr, sehr gebräuchliches Feld für POCT, das kann man sogar in jedem Praxislabor machen und kriegt schon mal eine Orientierung über das Vorliegen zum Beispiel von Harnwegsinfektionen. Es gibt auch nicht-invasive Messungen, das heißt, dort wird keine Blutprobe extra genommen, sondern man kann Transkutan-Bestimmungen durchführen. Das ist natürlich besonders in der Intensivmedizin von Interesse, wo man dann ein kontinuierliches Monitoring von Sauerstoff-Partialdrucken oder CO2-Partialdrucken machen kann. Man kann sogar Transkutan, das Bilirubin in der Neonatologie, bestimmen. Und dann hier Patienten-Selbstmessungen, die Paradebeispiele habe ich ja schon erwähnt, Blutzuckerüberwachung, Urinzucker spielt sicherlich nicht so eine große Rolle wie der Blutzucker und die Bestimmung des INR-Wertes bei Makomar-Behandlung. Also ein sehr, sehr breites Spektrum, wo POCT grundsätzlich zum Einsatz kommen kann. Hier eine sehr summarische Zusammenfassung über die zugrunde liegenden Methodiken, elektrochemische Nachweise, typischerweise in der Blutgasanalytik, hatten wir im Seminar auch schon mal kurz angesprochen. Es gibt enzymatische Nachweisverfahren, die zum Beispiel im Urinstatus eine Rolle spielen, zum Beispiel die Leukozyten werden über eine Enzymreaktion der Esterase nachgewiesen, das Hämoglobin über eine Peroxidase-Eigenschaft des HBs, oder man metabolisiert die Glucose und detektiert dann sozusagen Elektronenflüsse beispielsweise, oder es gibt hier weiterhin die immunologischen Testverfahren, hier jetzt mal in diesem Beispiel dargestellt als qualitativ auszuwertender Test, wie bei einem Schwangerschaftsschnelltest beispielsweise aus Urin, also im Sinne einer Ja-Nein-Diagnostik. Es gibt aber auch Geräte, die solche Schnelltestsverfahren immunologisch, auf immunologischer Basis, quantitativ auswerten. Das ist also nicht nur möglich, zum Beispiel jetzt wie bei einem Schwangerschaftsschnelltest zu sagen, ja, ist erhöht vorhanden als Indikator für eine eingetretene Schwangerschaft, sondern man kann auch zum Beispiel Herzmarker quantitativ dann richtig bestimmen. Dazu braucht man dann natürlich nicht nur jetzt hier sozusagen die Auswertung per Auge, sondern ein entsprechendes Testsystem, das zum Beispiel reflektometrisch dann die Signalintensität auswertet. Funktionelle Testverfahren, hier zum Beispiel in der Gerinnungsdiagnostik, das heißt, es wird letztendlich ein Gerinnungsprozess ausgelöst in dem Blutmaterial durch Zusatz von Aktivatoren und dann gibt es verschiedene Nachweisreaktionen, um die Thrombingenerierung, die dann letztendlich das Messsignal generiert, zu detektieren. In der Photometrie, also optisch, haben wir vor allem jetzt die HB-Bestimmung und die Derivate in der Oximetrie zu nennen. Hier eine Übersicht über Fragestellungen, wenn man POCT anwenden will, die grundsätzlich sozusagen diskutiert werden müssen. An allererster Stelle würde ich ja mal sagen, macht man etwas, wenn man sich einen diagnostischen Vorteil verspricht. Frage also, ist in meiner Praxis, in meiner Ambulanz, in meinem Krankenhaus die Situation so, dass ich tatsächlich durch Einführung von POCT eine Verbesserung für die Diagnostik bekomme. Das kann man ja nicht pauschal beantworten, das ist von vielen, vielen individuellen, lokalen Faktoren abhängig, ob das überhaupt einen diagnostischen Vorteil bringen mag. Wenn Sie ein gut funktionierendes Labor haben, eine gut funktionierende Logistik in einem Krankenhaus beispielsweise, dann wird das ganz anders beurteilt werden müssen als in einem kleinen Krankenhaus, das vielleicht gar kein eigenes Labor mehr betreibt, wo Sie quasi darauf angewiesen sind, überhaupt mit POCT-Techniken die notwendigen Untersuchungen zum Beispiel in der klinischen Chemie zu bekommen. Wenn man sich also entscheidet, es zu machen, dann muss natürlich im Zusammenhang der Durchführung von POCT geklärt werden, wer macht das denn? Wie wird das gemacht? Mit welcher Methode? Es gibt natürlich da eine ganze Bandbreite alternativer Methoden, um einen bestimmten Analyten zu messen. Wer ist dafür verantwortlich im Haus? Das heißt, da muss man sich vorher Gedanken drüber machen. Natürlich auch den Punkt, wie die Verkopplung mit EDV ist. Es ist wunderschön, wenn Sie jetzt aus der Einzelwertbetrachtung sehen, den Wert habe ich digital in Anzeige. Aber das reicht ja nicht. Sie geben Geld aus, Sie müssen es auch dokumentieren gegenüber dem Kostenverantwortlichen, warum Sie die Untersuchung gemacht hat. Auch für den Patienten ist es natürlich wichtig, dass Sie im kumulativen, also im Verlaufsbefund, diese Werte alle dann noch nachvollziehen können, die Sie vor ein paar Tagen gemessen haben mit einem POCT-Verfahren. Hygieneaspekte sind selbstverständlich auch wichtig. Denken Sie daran, dass Sie haben ja häufig mobile Systeme, die ganz nah in die Patientenversorgung reinkommen. Das heißt, es muss auch sichergestellt sein, dass zum Beispiel die Geräte ordentlich desinfiziert werden können und damit sie sozusagen nicht zum Überträger von Patient zu Patient werden. Man muss sich dann ebenfalls mit Aspekten der Qualitätskontrolle sehr wohl auseinandersetzen. Es ist nicht unbedingt immer das interessanteste Kapitel, aber es ist sehr, sehr wichtig, sich damit auseinanderzusetzen, denn Sie müssen das nach den Vorgaben der Richtlinien der Bundesärztekammer unbedingt kontrollieren, wenn Sie die Methode einsetzen. Ein Patient, der zu Hause sich selber den Blutzucker misst, ein Diabetiker, der braucht das natürlich nicht machen, der unterliegt nicht den Richtlinien der Bundesärztekammer. Der macht das nur für sich, aber Sie machen es für andere. Und deswegen ist hier auch wichtig, dass diese Richtlinien eingehalten werden. Letztendlich in einer gesamtökonomischen Betrachtung ist wichtig, inwieweit POCT-Leistungen, die Sie da erbringen, die Kosten auf jeden Fall, auch tatsächlich abgebildet werden in der Abrechnungsmöglichkeit. Hängt natürlich die Abrechnung wieder mit der Dokumentation sehr, sehr wohl zusammen. Sie können ja nicht auf Zuruf der Krankenversicherung sagen, ja, da haben wir mal 10-mal irgendwie HbA1c gemessen. Das muss ja alles sozusagen fallbezogen genau dargestellt werden. Und dann ist natürlich die Frage, auch gerade im niedergelassenen Bereich, gibt es dafür überhaupt eine Lösung? Kann man das überhaupt abrechnen? Pauschal kann man das eben nämlich nicht generell sagen, beziehungsweise die Erlöse, die man erzielt für eine POCT-Untersuchung, können so knapp kalkuliert sein, dass kaum die Kosten getragen werden, die man selber durch den Einkauf eines solchen Testverfahrens hat. Kommen wir jetzt ganz kurz nochmal auf die Überlegung zurück. Wir haben ja gesagt, Zeitgewinn kann medizinischer Vorteil sein. Und das wäre doch besonders einsichtig, wenn man von einer Erkrankung ausgeht, bei der Zeit eben doch einen ganz erheblichen Faktor darstellt für die Überlebenschance. Sie sehen jetzt hier das Muster sozusagen, das Überleben nach Herzinfarkt. Langzeitüberlebende haben wir nur ca. 40%. Ein großer Teil der Patienten verstirbt bereits ganz früh, bevor er das Klinikum erreicht, wo dann die Notfallversorgung stattfindet. Dann gibt es noch einen signifikanten Bereich, Klinikletalität, das ist das, was also in der akuten Behandlungsphase, sozusagen der erste Monat nach dem Ereignis ist, und dann eben auch noch eine Langzeitletalität. Also man sieht schon eine sehr gewaltige Letalitätsbelastung des Herzinfarkts. Wichtig wäre natürlich jetzt möglichst empfindlich den Herzinfarkt und möglichst schnell nach Schmerzbeginn zu diagnostizieren. Diese Zahlen, die sind jetzt als grobe Anhaltszahlen zu werten. Bei den Troponinen gibt es mittlerweile sogenannte hochsensitive Troponintests, die man in einem Labor durchführt, nicht POCT-mäßig, die dann noch günstigere Zahlwerte für die Sensitivität des Troponins haben. Aber Sie sehen, dass eben letztendlich hier über wenige Stunden ein deutlicher Anstieg ist, bis auf doch erhebliche Sensitivitätswerte. So, in der heutigen Diagnostik beim Myokardinfarkt spielt vor allem das Troponin eine besonders überragende Rolle, weil es herzmuskelspezifisch ist. Das ist der wesentliche Vorteil gegenüber der CKMB, dem Isoenzym, der Kreatinkinase, das im Herzmuskel relativ angereichert ist, oder dem Myoglobin, das Herzmuskel unspezifisch ist und auch natürlich im Skelettmuskel vorhanden ist und auch freigesetzt werden kann. Das Troponin ist herzmuskelspezifisch und hat dadurch jetzt sozusagen eine überragende Bedeutung in der Diagnostik. Jetzt gibt es die Möglichkeit, Troponine, es gibt ja das Troponin I und das Troponin T, mit POCT-Methoden zu messen. Natürlich gibt es diese Methoden ebenfalls in einem Labor mit einem klassischen klinisch-chemischen Immunoassay, der dann quantitativ verläuft. Die Studie, die hier aus den USA publiziert ist, die wurde an einem großen Kollektiv gemacht. 2000 Patienten, die hatten alle Verdacht auf ein akutes Koronarsyndrom, also Symptome, die verdächtig waren auf einen Herzinfarkt. 4 US-Zentren, um diese Studie durchzuführen. Was wurde dann gemacht? Im weiteren Verlauf wurde hier randomisiert. Die Patienten, die eingeschlossen wurden, wurden jetzt in einen Arm randomisiert, der die klassische Labordiagnostik für Troponin bekam, oder zusätzlich ein POCT-Troponintest. Also diesen Schnelltest, der dann von dem behandelnden Personal zusätzlich durchgeführt wurde zu dem Labortest. Sie sehen, wie sich das hier auswirkte, dass das jetzt hier quasi wie in einer Experimentaltabelle mit so einer Zeitkinetik ist, war nur möglich, weil es Study Nurses gab, die praktisch nicht in den Behandlungsprozess eingegriffen haben, sondern nur dokumentiert haben. Die ganze Zeit nur dokumentiert. Die waren also sozusagen zusätzlich eingesetzt, um keine Interferenz mit dem realen diagnostischen und Behandlungsprozess zu machen. Sie sehen jetzt, was rausgekommen ist. Hier sehen Sie die medianen TAT-Werte, also Fertigstellungszeiten für diesen Laborwert Troponin und hier beim POCT-Arm. Das Ganze in Stunden, also Sie sehen einen deutlichen, signifikanten Zeitvorteil für die POCT-Diagnostik. Hier nochmal genauer spezifiziert, wie viele Werte unterhalb von 30 oder 60 Minuten fertig waren. Da sehen Sie exzellente Werte für die POCT, für den POCT-Arm sozusagen. Nächste Frage, wie hat sich das ausgewirkt? Und hier wurden jetzt Endpunkte verglichen. Sie sehen das einmal, der Endpunkt Disposition beziehungsweise der Endpunkt Verlegung vom Emergency Department, also der Notaufnahme. Verlegung kann aber bedeuten, dass der Patient auch durch Ausschluss eines Herzinfarkts sogar entlassen wurde. Discharge würde das dann bedeuten oder er wurde eben in die weitere Behandlung verlegt. Disposition meint den Zeitpunkt, wo festgelegt wurde, so wollen wir jetzt mit dem Patienten weiter vorgehen. Also wir wollen den jetzt verlegen, wir wollen den entlassen, also wo diese Entscheidung letztendlich medizinisch begründet getroffen wurde. Sie sehen hier jetzt in diesem Kurvenschema für die einzelnen Study Sites, das waren ja 4 Zentren, jeweils die Zeiteffekte. Das sind jeweils die Interquartilen hier dargestellt in den Säulen. Erstmal sehen Sie, dass jede Menge Ausreißer da sind. Und die Kernaussage ist, dass es keine signifikanten Unterschiede in den Zeitintervallen zur Disposition, also zur Festlegung, was machen wir mit dem Patienten, oder eben zu dem tatsächlichen Verlegungszeitpunkt gab zwischen dem Laborarm und dem POC-Arm. Das war ja überraschend, weil ja die POC-Werte viel eher vorlagen als die Laborwerte. Die Autoren dieser Studie haben diskutiert, dass es eben andere geschwindigkeitsbestimmende Faktoren geben muss. Andere Organisationsprozesse, die konnten das gar nicht in dieser Studie genau ermitteln, was das für Organisationsprozesse im Einzelnen sind. Es ist aber die Aussage, dass man aus der Verfügbarkeit des Laborwertes nicht automatisch einen Zeitvorteil in der Behandlung generieren konnte. Natürlich die Frage vielleicht, wie hat sich das auf die Letalität ausgewirkt bei dem Patienten? Kein Unterschied. Das wäre natürlich fantastisch gewesen, dann braucht man nicht solche sozusagen weniger wichtigen Endpunkte. Die ganzen medizinischen Outcome-Faktoren waren auch nicht signifikant verschieden. Hier nochmal eine andere Untersuchung, die aus Großbritannien gemacht wurde, in einem Zentrum in der Notaufnahme, hier für dieses Analysenspektrum. Auch hier im Grunde die gleiche Feststellung, man beobachtet sehr wohl deutlich verbesserte Turnaround-Time, aber das Patienten-Outcome hier gemessen als Length of Stay, also wie lange war der Patient im Krankenhaus, gemessen als Zahl der Aufnahmen oder der Todesfälle, keine signifikanten Unterschiede. Und das in einem Notfall-Setting, da wo man meinen könnte, ja, da kann sich am ehesten auch ein Vorteil schneller Labordiagnostik ergeben. Das sind also im Grunde erstmal etwas ernüchternde Aussagen zum tatsächlich nachweisbaren Nutzen von POCT. Man darf nicht POCT vergleichen mit keiner anderen Labordiagnostik. Wenn Sie nichts haben und dann POCT machen, ist POCT natürlich durch die zusätzliche Gewinnung medizinischer Informationen wertvoll. Hier geht es ja nur um die Beurteilung, wo dieser jeweilige Laborparameter gemessen wurde. Jetzt komme ich noch in den weiteren Folien so ein paar Aspekte zu einzelnen Markern oder Biomarkern. Das ist natürlich nur ein kurzer Anriss auf spezielle Aspekte, die jetzt halt das POCT betreffen. Nehmen wir die Glucose, weil das ja so weit verbreitet ist mit POCT. Das sind überwiegend solche Kleingeräte. Das ist natürlich ein Riesenmarkt da. Wenn Sie die 500 Millionen haben, dann können Sie sich vorstellen, viele Firmen wollen sich da ein Stück auch von abschneiden, von diesem großen Markt. Das sind also sehr mobile Geräte, kann man in der Westentasche sozusagen mit sich tragen. Für den Diabetiker wunderbare Geräte zur Blutzucker-Selbstkontrolle. Sie unterscheiden sich sehr wohl in den Werten, die dort gemessen werden. Aber das typische Szenario ist, dass er ein Diabetiker für sich ein Gerät hat und immer wieder mit dem gleichen Gerät mit jeweils 9 Teststreifen sozusagen für sich die Messungen durchführt. Das heißt, für die intraindividuellen Verläufe ist das sicherlich ein sehr, sehr gutes Instrument. Nicht so, wenn man hier tatsächlich Diagnostik machen will. Also es ist nach den aktuellen Empfehlungen der Diabetesgesellschaft nicht empfohlen, mit solchen kleinen Handgeräten eine Diabetes-Diagnostik zu machen. Einfach, weil die zu vielen Störfaktoren unterliegen, sodass die Werte nicht hintereinander direkt vergleichbar sind. Also intraindividueller Verlauf, Monitoring, sehr wohl gut geeignet. Nicht für die Diagnose bitte verwenden solche Systeme. Hier sehen Sie mal typische Einflussfaktoren auf die Glukosemessung, zum Beispiel den Einfluss des Sauerstoffpartialdruckes. Das kann in der Intensivmedizin eine Rolle spielen, wo beatmete Patienten natürlich auch zwischenzeitlich hohe PO2-Werte bekommen können. Dann sehen Sie, dass es in Abhängigkeit von der jeweilig realisierten Nachweismethode in dem Blutzuckermessgerät, ob es eine Glukose-Dehydrogenase-Methode ist oder eine Glukose-Oxidase, zu unterschiedlichen Glukosebestimmungen kommt. Klassische Interferenz. Oder hier der Einfluss des Hämatokrits, den ich in einer Blutprobe habe, auf die nachweisbare Glukose. Je mehr Zellen ich habe in einem Blutvolumen, also je höher der Hämatokrit ist, umso niedriger ist der Wassergehalt, umso niedriger ist die gemessene Glukose. Es sei denn, ich habe Blutzuckermessgeräte, die den Hämatokrit mitmessen und dann entsprechend korrigieren. Harnteststreifen, nur jetzt hier kurz angerissen, das ist das, was ziemlich weit Verbreitung findet in Praxislaboren, so Teststreifen mit verschiedenen Reaktionsfeldern. Dann kann man hier zum Beispiel auf Leukozyten, auf Erythrozyten meine ich jetzt hier, auf Eiweiß und Nitrit testen und weitere Parameter. Man kriegt erstmal einen schnellen Überblick über die Harnsituation. In Verbindung mit klinischen Symptomen kann man dann sehr schnell auch zum Beispiel eine Diagnose eines Harnwegsinfektes treffen. Oder eben auch hier weiterführende Untersuchungen machen, nämlich das Sediment dann mikroskopisch untersuchen. In der Gerinnungsdiagnostik gibt es Systeme, die sehen ja rein optisch, oberflächlich so ähnlich aus wie Blutzuckermesssysteme, sind entsprechend klein miniaturisiert, für die Selbstkontrolle des Makoma-Patienten geeignet. Größere Systeme dieser Bauart gibt es allerdings dann auch für den Praxiseinsatz, wo Sie dann entsprechend Patienten monitorisieren können. Auch hier gilt das ähnlich wie für die Glukose, schlechte Vergleichbarkeit zwischen verschiedenen Systemen und jede Menge probeninhärente Störfaktoren, die dann den Gerinnungswert gemessen, der gemessen wird, deutlich verändern können. In der Blutzellanalytik geht es vor allen Dingen natürlich im Rahmen der Blutgasanalyse um die HB- und die HK-Bestimmung. Das ist sicherlich weitführend. Wir haben schon ausführlich über diese Photometrie gesprochen, diese Multiwellenlängenphotometrie. Den HK-Wert, den kann man über die Leitfähigkeit des Blutes ermitteln. Je mehr Zellen da sind, umso mehr elektrischer Widerstand ist in einer Blutprobe vorhanden. Das heißt, das kann ich als Maß nehmen für den Zellgehalt des Blutes. Mit anderen Worten, alle Substanzen, die außerhalb von Zellen ebenfalls die Leitfähigkeit verändern können, zum Beispiel Kolloide können das sein, Elektrolytlösungen und so weiter, verändern dann möglicherweise auch den festgestellten HK-Wert. Hier in diesem Dia, was ich gerade hier hatte, da sehen Sie sozusagen so einen kleinen Blutbild-Analyzer, den kann man sich sozusagen, wenn man häufig Blutbilder machen will, wo man auch alle Zellkomponenten jetzt analysieren will, zum Beispiel ein Hämato-Onkologe könnte er sein, der könnte sich sowas in so eine Praxis einstellen. Oder es kann auch in einem Krankenhaus sein, das kein eigenes Labor mehr hat, wo man dann in der Notaufnahme sich so ein Blutbildgerät dahinstellt. So etwas sind quasi Labor-Analyzer im Kleinformat. Also die haben die gleiche, auch hochwertige Messtechnik wie die großen Blutbild-Analyzer, die beispielsweise in einem Zentrallabor eingesetzt werden. Probleme sind hier natürlich, dass es auch Zellen gibt, die nicht klassisch in diese Cluster einzuordnen sind, also Granulozyten, Lymphozyten, Monozyten, besonders Vorläuferzellen, die bei onkologischen Patienten oder bei Pädiatriepatienten vorkommen können, können da eine Interferenz machen. Das heißt, man muss dann unter Umständen mikroskopisch nachuntersuchen. Hier nur ganz kurz schlachlichartig Infektionsdiagnostik. Da gibt es eine ganze Reihe von POCT-Verfahren, die man heutzutage ebenfalls einsetzen kann. Ich nenne mal hier den Malaria-Schnelltest hier unten. Es ist also in den Fällen, wo man nicht eine große Expertise hat, den dicken Tropfen mikroskopisch auszuwerten, das ist nach wie vor der Goldstandard, kann man mit einem Malaria-Antigen-Schnelltest auch schon ein hohes Maß an Sicherheit in der Malaria-Diagnostik bekommen. Zur Organisation von POCT im Krankenhaus. Da sehen Sie ja jetzt hier ein sehr, sehr komplexes Schema, deutet aber an, dass es sozusagen viele Interessenträger in so einem Konstrukt wie einem Krankenhaus gibt. Diese Interessen werden am besten ausgeglichen und zu einer vernünftigen Lösung sozusagen geformt, indem man eine Kommission dazu gründet, eine POCT-Kommission, die einerseits natürlich die Ärzteschaft, die Pflegekräfte berücksichtigt, die sind ja häufig in der praktischen Anwendung von POCT eingebunden, die Medizintechnik hinsichtlich der jeweiligen Geräteauswahl der EDV-Abteilung, weil das Ganze muss EDV-technisch angekoppelt sein, sonst kriegen Sie ein Wertechaos. Die Apotheke in der Beschaffung und wenn ein Labor im Krankenhaus ist, dann macht es sicherlich Sinn, aufgrund der fachlichen Zuständigkeit auch da ein Labor Koordinator zu haben, der diese Kommission sozusagen berät. Hier dargestellt, wie eigentlich der IT-Workflow sozusagen ist. Wenn wir hier ausgehen von der Patientenversorgungssituation, der Patient muss identifiziert werden über einen Patientenbarcode, der Messende muss identifiziert werden, der sollte sich also selber auch dem System gegenüber identifizieren, dann führt er hier eine Auswahl einer Messparameter aus einer Messparameterliste die entsprechende Untersuchung aus, dann führt er die Messung durch nach Probengewinnung. Die Messergebnisse werden an einen zentralen Server gesendet, der in Verbindung steht mit dem Krankenhausinformationssystem. Dieses Krankenhausinformationssystem liefert alle Stammdaten, die zu diesem Patienten da sind. Ne? Name, Geschlecht, Versicherungsstatus beispielsweise. Das Wichtige ist, dass letztendlich die Daten dann zurückgeführt werden in das Krankenhausinformationssystem, sodass später der Behandelnde letztendlich das Krankenhausinformationssystem auch abfragen kann wegen der erhaltenen Messwerte. Und gleichzeitig wird über diesen Server ein zentrales Management der POCT-Prozesse sinnvollerweise durchgeführt. Das kann man dann zum Beispiel delegieren an Labor. Fachleute, die sich zum Beispiel damit befassen, wie sind die Geräte, wie ist der Gerätestatus, werden die Qualitätskontrollen an den Geräten regelmäßig durchgeführt. Wenn man jetzt sich anguckt, was kann man zur Qualität vom POCT sagen, dann möchte ich erstmal generell festhalten, dass gerade wegen der Therapierelevanz dieser Werte es genauso gut sein muss wie eine klassische Laboranalytik. Das sollte also auf jeden Fall erreicht werden. Dass die, wenn man jetzt statistische Qualitätskriterien anwendet, dann stellt man häufig fest, dass die Impräzision ein bisschen schlechter ist bei einer POCT-Methode versus Labor. Aber das muss man im Kontext sehen, wie schnell ist der Wert verfügbar. Wenn ich ein sehr akutes Krankheitsgeschehen habe mit sehr starken Veränderungen, dann ist es mir lieber, dass ich einen schnellen Wert habe, der vielleicht etwas weniger präzise ist als einen sehr genauen Wert, der aber vielleicht schon sozusagen nachhinkt der Realität beim Patienten. Ja, man hat also jetzt hier durch Studien tatsächlich nachweisen können, dass eine gute Korrelation mit Labormethoden häufig bescheinigt werden kann. Das Ganze setzt voraus, dass man eine Sachkenntnis hat, das heißt mit dem individuellen eingewendeten Verfahren sich auseinandergesetzt hat und die Fehlermöglichkeiten kennt. Diese Fehlermöglichkeiten können sich durch methodische Probleme ergeben. Wir haben häufig halt die Untersuchung im Vollblut. Das heißt, wir haben eine Masse, ein Probenmaterial, das wir nicht weiter erkennen, wo wir nicht erkennen können, wie zum Beispiel im Labor, wo eine Zentrifugation, da sehe ich, ob das lipämisch oder hämolytisch oder ikterisch ist. Wir wissen gar nicht im Vollblut, ob das dann vorhanden ist. Deswegen kann das durchaus von Fall zu Problemen führen und natürlich hier zum Beispiel so einem qualitativen Testverfahren, es ist eine subjektive Auswertung, es ist nicht richtig gut objektivierbar. Ja? Sind die Beleuchtungsverhältnisse richtig, dass ich das wahrnehme, hier eine schwache Reaktionslinie? Es gibt dann natürlich weitere zahlreiche Fehlerquellen in der präanalytischen Phase, also vor dem eigentlichen Messprozess und auch in der Dokumentation. Ungeeignete Indikation, falsche Probennahmezeit, falsche Abnahmetechnik, fehlerhafte Zusätze. Ich hatte in einem Seminar nochmal darauf hingewiesen, Blutgase immer im heparinisierten Vollblut messen, bitte nicht anders antikoagulieren, nur so als Beispiel. Subjektive Fehlerursachen gibt es auch. Die rühren zum Beispiel daraus, dass häufig natürlich eine Stresssituation ist, die sowieso generell fehlergeneigt ist. Wenn man Stress hat, macht man eher Fehler. Dass man sich mit dem Verfahren nicht auskennt, dass auch Personalwechsel ganz häufig in den Einsatzgebieten eines Krankenhauses zum Beispiel ist, intensiv, Notaufnahme, da wo POCT ja sehr häufig zum Einsatz kommt. Und man kann natürlich auch diskutieren, dass es Menschen gibt, die sagen, ich bin doch eigentlich in der Pflege oder als Ärztin, als Arzt tätig, ich will doch eigentlich Patienten behandeln und mich nicht so sehr mit Laborqualitätsproblemen rumschlagen. Dieses hatte ich schon auch in einem Seminar angesprochen, hier sei es nur noch mal daran erinnert, Rallyback 2014 ist jetzt die aktuell gültige Fassung. Das heißt, es ist vorgeschrieben, dass man für Untersuchungen auch im POCT-Bereich, wo die sogenannten Einmalreagenzien genutzt werden, letztendlich regelmäßige Qualitätskontrollen durchführt. Und in den Häusern, die also kein Zentrallabor haben, Krankenhäuser, müssen zusätzlich noch Ringversuche durchgeführt werden. Das überspringe ich jetzt mal hier. Das ist jetzt die letzte Folie, die ich Ihnen noch als Diskussionsaspekt einfach vorlegen möchte, denn die Frage ist, POCT, kann ich das überhaupt wirtschaftlich durchführen, neben den ganzen medizinischen Aspekten? Und da kann man einfach festhalten, eine einfache Beantwortung mit Ja oder Nein ist schlichtweg nicht möglich. Erstens gibt es wenig evidenzbasierte Untersuchungen zu diesem Thema und zweitens gibt es in jedem Szenario, wo Sie später dann berufstätig sind, immer neue Aspekte, die ganz individuell gewichtet werden müssen. Was spielt eine Rolle? Sie kaufen ja diese Testverfahren ein, die haben regelhaft deutlich höhere direkte Kosten. Wenn Sie eine Glucose mit einem Teststreifen machen, ist es viel, viel teurer, also zehnfach teurer, als wenn Sie sozusagen diese Glucose in so einem großen Analysator in einem Labor messen lassen. Die Kosten sind wesentlich teurer. Sie müssen auch bedenken, dass Sie ja Ihr klinisches Personal jetzt binden. Das ist ja das typische Szenario. Im anderen Fall haben Sie nach der Probenentnahme und der Auftragserteilung nichts mehr mit der Untersuchung zu tun. Aber man kann sich sehr wohl gegenzurechnende Einsparungen durch POCT vorstellen, von Fall zu Fall. Ich hatte es schon mal erwähnt, die Organisationsprozesse könnten verbessert sein, Stichwort Ambulanzdurchsatz beispielsweise. Im Bereich der Herzchirurgie kann man durch POCT-Anwendungen, da gibt es Studien, die das zeigen, durch Gerinnungs-POCT den Transfusionsbedarf beispielsweise senken, was natürlich eine enorme auch ökonomische Einsparung bedeutet. Man kann unter Umständen durch Herzmarker den Gebrauch teurer morphologischer Diagnostik, bildgebender Verfahren, zum Beispiel ein Herzecho, noch zielgerichteter einsetzen. Das wäre auch zum Beispiel auf einer Einsparungsseite möglich. Und dann muss man natürlich fragen, kriege ich für die Leistung, die ich erbringe, tatsächlich auch selber wiederum eine Kompensation in Form einer Vergütung nach der privatärztlichen Gebührenordnung oder im kassenärztlichen Bereich nach EBM. So, dieses Thema hat hoffentlich ein bisschen ein paar Fragen angerissen, die für Sie interessant sind. Mit Sicherheit werden Sie später in Ihrer Berufstätigkeit als Ärztin oder als Arzt damit konfrontiert werden. Und ich hoffe, das war für Sie aus diesem Blickwinkel mal ein bisschen interessant. Dankeschön.